Die Wahrheit ist allein gegeben durch die Tatsache der Wirklichkeit. Es gibt in jeder Beziehung nur eine Wahrheit, und zwar die, die sich aus der Wirklichkeit einer Tatsache ergibt, und diese Wahrheit kann nicht verrenkt und nicht verbogen werden. Jede Wirklichkeit beruht also auf einer unumstößlichen und zweifelsfreien Tatsache, die als eigene Wahrheit zu verstehen ist. Als Wirklichkeit ist allein das zu verstehen, was gegenständlich, chemisch, physikalisch in fein, feinst und grobstofflicher Form sowie realistisch und vernunftmäßig tatsächlich ist und auch als solche erklärt, verstanden und nachvollzogen werden kann. Diese Wahrheit nennt sich dann Wissen sowie in ihrer Gesamtheit Wissenheit, weil das Wissen etwas mit etwas Fertigem, Sicherem, Ganzem und Existentem zu tun hat. Was in den genannten Formen noch nicht als Wahrheit gegeben ist, woran aber gearbeitet wird, um es zu ergründen und deren Wahrheit zu finden, erscheint in der Entwicklung zur Wahrheit als Hypothese respektive als noch unbewiesene Annahme. Und erst wenn sich diese bewahrheitet, wird von einer Tatsache und deren Wirklichkeit und der daraus resultierenden Wahrheit gesprochen und diese dann als Wissen bezeichnet. Anders verhält es sich, wenn in genannter Weise etwas nicht erklärbar und nicht nachvollziehbar ist, wie in Bezug auf den Glauben jeder Artikel. Dieser beruht nicht auf einer Hypothese respektive nicht auf einer noch unbewiesenen Annahme, die dereinst bewiesen werden könnte, sondern auf einer Störung der Verstandesfunktion, die mit einer starken krankhaften Einbildung mit bewusstseinsmäßig psychischer Hoffnung verbunden ist. Wobei sich das Ganze zu einem Wahn bildet, durch den etwas absolut Unbeweisbares wahnmäßig für absolut wahr gehalten wird. Der Glaube als Störung der Verstandesfunktion, beruhend auf einer krankhaften Vorstellung, zeichnet sich aus durch eine größtmögliche subjektive Überzeugtheit sowie durch deren schwere Unbeeinflussbarkeit und die Unmöglichkeit des Glaubensinhalts. Was die Geisteslehre als Tatsache und daraus resultierende Wirklichkeit und der wiederum daraus hervorgehenden Wahrheit lehrt, ist, dass alles des Lebens und dieses selbst einer nicht zu vermeidenden Unbeständigkeit eingeordnet ist, was der absoluten Wirklichkeit und deren Wahrheit entspricht. Auch das Glück, wonach der Mensch strebt, ist unbeständig und schwindet fortwährend dahin, wie auch alles keinen Bestand hat, das irrig als wirklich beständig gehalten wird. So ist auch das Frohsein einem ständigen Wandel unterworfen und wird abwechselnd von Leid und Schmerz und von vielen anderen negativen Dingen gestört, wobei insbesondere Verblendungen wie Unwissenheit und falsche Reaktionen sowie schadenbringende Verhaltensweisen, wie ZB-Wut, Zorn, Hass, Eifersucht, Gier, Laster, Begierden, Geiz und Rachsucht, sowie allerlei begehrliche Anhaftungen die Ursachen dafür sind. Will der Mensch aber diesen ständigen Wandel aufheben und in kontrollierte Bahnen lenken, dann muss er dessen Ursachen erkennen und verstehen, denn nur wenn die Wurzeln der Verblendungen erfasst, ausgerissen und vernichtet werden, wird ein Zustand eines wirklichen Freiseins von den Übeln erreicht. Und dazu gibt es einen Weg, der zur Beendigung der Übel und zur wahren Freiheit von denselben führt. Um diesen Freiheitszustand im Bewusstsein jedoch zu erreichen, muss dem Weg gefolgt und dieser ernsthaft, bewusst und willig beschritten werden. Erst aber, wenn das Gesetz der Kausalität respektive das Gesetz von Ursache und Wirkung begriffen wird, regt sich der Mensch an, sich auf das Begehen des Weges einzulassen, der allen Übeln der Verblendungen ein Ende macht. Es muss dabei grundlegend verstanden werden, dass negative oder böse und schlechte Gedanken und Gefühle sowie gleichartige Worte, Handlungen und Taten ebensolche Bedingungen und Auswirkungen erzeugen. Dies gleichermaßen wie positive, gütige und gute Gedanken, Gefühle, Worte, Handlungen und Taten im gleichen Wert Bedingungen und Auswirkungen erzeugen. Wenn der Mensch daher hinsichtlich der Geltung des Gesetzes von Ursache und Wirkung in sich eine tiefe Gewissheit entwickelt, dann wird er fähig, die eigenen bösen Verblendungen, Regungen und Verhaltensweisen zu erfassen und zu eliminieren. Die falschen Regungen und Verhaltensweisen jeder Art sind dem Menschen zwar offenkundig, denn das Erfahren und Erleben derselben bezeugt ihr Vorhandensein. Die Regel ist aber die, dass all die Verblendungen zwar wahrgenommen werden, doch wird nicht bewusst darauf geachtet, sie wirklich als Übel zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken. Sie werden einfach in Kauf genommen und bedenkenlos ohne Gegenwehr ausgelebt. Will der Mensch aber wirklich und in Wahrheit wahrer Mensch sein und frei werden von seinen Verblendungen, dann muss er achtsam sein und bewusst seine Aufmerksamkeit auf die ihn belastenden Übel lenken und dabei zur Einsicht kommen, dass er, wenn er seine falschen Regungen und Verhaltensweisen und so weiter nicht haben will, sehr schnell daran arbeiten muss, die Ursachen all seiner Verblendungen zu erkennen und zu verstehen. Nur dann nämlich, wenn er seine Verblendungsübel und deren Ursprünge begreift, findet er auch die Möglichkeit, seine ganze Unwissenheit, die wahrlich die Hauptursache seiner falschen Regungen und Verhaltensweisen und so weiter ist, aufzulösen. In dieser Weise wird es möglich, einen Zustand herzustellen, der zu einer Beendigung der Übel und zur Aufhebung der Unwissenheit führt, die der Auslöser aller Verblendungen ist, aller falschen Regungen und Verhaltensweisen wie Lieblosigkeit, Hass, Unredlichkeit, Eifersucht, Gier und Geiz, Zwang und Gewalt und alles, was zu Unfrieden, Unfreiheit, Rache, Vergeltung, Mord und Totschlag und zu Krieg führt. Wird das Bedürfnis groß genug, den Verblendungen ein Ende zu bereiten, die als falsche Regungen und Verhaltensweisen im Wort sowie in Handlungen und Taten zum Ausdruck kommen, dann entsteht ein spontanes Bedürfnis, einen Zustand der Freiheit von all den belastenden Übeln zu erreichen. Das Verständnis dafür muss jedoch derart tiefgreifend sein, dass es die ganze innere Existenz erschüttert und das starke Bedürfnis auslöst, den Zustand der inneren Freiheit wirklich und wahrhaftig zu erlangen. Erst dann, wenn sich dieses innere Bedürfnis entwickelt, entfaltet sich auch die Motivation, den unerfreulichen Zustand der Verblendungen zu beenden. Aus der Motivation gehen dann auch die Aufgeschlossenheit und die Entschlossenheit sowie der Wille hervor, im eigenen Bewusstsein die Beendigung der Anwandlungen für die falschen Regungen, Verhaltensweisen, Worte, Handlungen und Taten zu realisieren. Wird das getan, dann wird schon nach kurzer Zeit klar, was damit erreicht werden kann und welche Vorteile und Schönheit und so weiter das Leben bietet, wenn es frei ist von Verblendungen. Jeder vernunftbegabte Mensch ist Herr seiner selbst und bestimmt also selbst über sein persönliches Schicksal respektive über sein ureigenes Wohl und Ergehen, folglich er dafür eigens alles selbst handhaben, ausrichten und durchführen muss. Er ist Herr seiner selbst und kein Sklave eines Gottes, Engels oder Götzen und so weiter, die allesamt nur von Menschen erdachte Wahnwesen sind. Er braucht auch keine Religion oder Sekte, sondern nur seinen klaren Verstand und seine gesunde Vernunft, um sein Leben, seine Lebensgestaltung und seine Lebensführung sowie sein persönliches Schicksal selbst von Grund auf zu formen. Ebenso wenig bedarf er dafür eines Pfaffen, Mönches, Priesters, Predigers oder eines Gurus, Sektenführers, Papstes, wie aber auch nicht eines selbsternannten Erhabenen oder Göttlichen und so weiter. Auch muss er nicht die Führung eines erfahrenen spirituellen Meisters suchen, um sich für einen Glauben und eine glaubensmäßige Lebensweise beeinflussen und überzeugen zu lassen und um sich sagen zu lassen, dass er sich für die Praxis der Geisteslehre eignet und sie auch begreifen kann. Tatsächlich ist jeder Verstandes- und Vernunftbegabte Mensch absolut allein fähig und in der Lage, alles Notwendige selbst zu erfassen, zu verstehen, zu lernen und nachzuvollziehen. Wenn er sich nur dazu motiviert und das Wollen zur Verwirklichung seiner Bemühungen in sich erschafft und alles in die Tat umsetzt. Manche mögen eine schriftliche oder mündliche Anleitung benötigen, weil ihnen die notwendigen Fakten durch die Erziehung und Schulung und so weiter nicht nahegebracht wurden, doch sind sie alle durchwegs eigens fähig, anhand von schriftlichen oder mündlichen Anleitungen selbst alles zu erlernen. Und solche Anleitungen fördern nicht nur das Lernen an und für sich, sondern auch die Selbstständigkeit und die daraus entstehende Selbstsicherheit. Dies gegensätzlich, wenn die Suchenden und willig Lernenden in die Fänge von spirituellen Meistern, von Sektenführern aller Art, selbsternannten Erhabenen oder Göttlichen und von irgendwelchen Gurus und so weiter geraten, durch die sie in Dogmen gezwängt und zum Glauben an einen Gott, Götzen, an Engel oder Dämonen und so weiter gezwungen werden, treten beim Bedürfnis, sich von Verblendungen, von falschen Regungen, Worten, Verhaltensweisen, Handlungen und Taten zu befreien und so weiter. Aspekte auf, die nicht augenblicklich in die Praxis und Tat umgesetzt und nicht nachvollzogen werden können, dann sollten sie für den Moment einfach fallen gelassen werden. Stattdessen sollten innerlich die Motivation und der Wille aufgebaut werden, für sich selbst möglich zu machen, das Ganze später, irgendwann in der Zukunft, in die Praxis und Tat umzusetzen. Und wenn sich der Mensch für eine solche Einstellung und Handlungsmöglichkeit fähig macht, dann gründet sich seine Auffassung und Sicht derart tief in seinem Innern, dass er früher oder später tatsächlich das beiseite Geschobene doch noch umsetzt und verwirklicht. Für jeden Lernenden und Übenden in Bezug auf seine Wandlung von den Verblendungen respektive von den falschen Regungen, Verhaltensweisen, Redensformen, Handlungen und Taten und so weiter. Hin zum wahren Freisein von diesen Unwerten sind die gesamten damit zusammenhängenden Bemühungen notwendig und bedeutsam. Wenn der Mensch sich in genannter lernender und übender Weise bemüht, dann muss er sich als Suchender und Lernender voll bewusst sein, dass alles, was er auch immer tut, unternimmt und lernt, zum Nachvollziehen von allem nötig ist. Aber das allein reicht nicht aus, denn es muss auch das Wissen gegeben sein, wann die einzelnen Lernfaktoren benötigt und wie sie eingesetzt werden müssen. Zuerst muss ein Umriss dessen erfasst werden, was zum Besseren und Guten eine Änderung erfahren soll, wonach dann eine Reihenfolge der Vorgehensweise von Nutzen ist. Dabei ist es äußerst wichtig, sich diese Reihenfolge einzuprägen, sie zu kennen und zu befolgen, denn je genauer bekannt ist, was eines nach dem anderen geändert werden muss, desto leichter wird es, den einzelnen Übeln Paroli zu bieten. So ist es also von Bedeutsamkeit, einen bestimmten Werdegang zur Bekämpfung der Verblendungen zu kennen und zudem auch zu wissen, wann und wie ihnen begegnet werden kann. Sind diese Faktoren bewusstseinsmäßig präsent und werden sie in richtiger Weise nachvollzogen, dann werden alle mit der Praxis verknüpften Schwierigkeiten und Unklarheiten in völlig natürlicher Weise ausgeräumt und verlieren ihren Unwert. Das bedeutet aber nicht, dass sich der Mensch einfach von allem loslösen soll, denn tatsächlich muss er stets gegenwärtig bleiben und sich bewusst sein, was er verstandes- und vernunftmäßig zu tun hat. Das besagt auch, dass er sich nicht in eine Abgeschiedenheit zurückziehen darf, sondern dass er sich stets der Wirklichkeit und deren Wahrheit stellen und sich immer darüber bewusst sein muss, welche Verblendungen respektive falschen Regungen, Verhaltensweisen, Worte und Redensarten sowie Handlungen und Taten er bekämpfen und abbauen muss. Tatsächlich ist es gar so, dass eine höhere Ebene des Gewahrseins des Alltagslebens angestrebt und in den ganzen Prozess der Wandlung zum Besseren und Guten eingebaut werden muss. Ob der Mensch sich nun den Tätigkeiten hingibt, wie Essen, Trinken, Schlafen und Arbeiten, so müssen doch ständig die Absichten aller Art überprüft und alles bewusstseinsmäßig vergegenwärtigt werden. Und dies muss so sein in Bezug auf den Körper, die Sprache und die Redensweise, wie aber auch auf das Bewusstsein und die Gedanken und Gefühle, auf die einzelnen Handlungen und Taten und auf jede noch so geringe und fein gewebte Negativität. Auch ist es notwendig, die täglichen Aktivitäten mit einer Grundhaltung zu vereinbaren, die von Mitgefühl getragen wird. Auch ist es von großer Wichtigkeit, die Bewusstseins-, Handlungs- und tatmäßigen Haltungen sowie die physischen, sprachlichen und gedanklich-gefühlsmäßigen Regungen mit den Werten der Geisteslehre durchdringen zu lassen. Darin müssen aber auch das Wissen und die Wissensessessen respektive die Weisheiten aus der Praxis allen Bemühens eingeschlossen sein. Und wenn der Mensch imstande ist, durch all seine willentlichen Bemühungen seine Verblendungen aufzugeben, um sein Leben der Praxis und damit den wahrlich guten und besten Regungen, Verhaltensweisen, Gedanken und Gefühlen, seinen Worten und der Redensweise sowie seinen wertvollen Handlungen und Taten zu widmen, dann ist er auf dem Weg zum wahren Menschsein werden. Das Studium der Geisteslehre ist gleich einem hellen Licht, das die Finsternis der Unwissenheit in Bezug auf das wahre Leben und das Menschsein erhellt und den Menschen zum wirklichen Leben und zum wahren Menschsein führt.